Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Ab.
Habt ihr das Geschenk gesehen?
Habt ihr das Geschenk gesehen? Habt ihr die Geigenspielerin erkannt? Manchmal kommt was ganz Besonderes in dein Leben. Und du spürst es nicht einmal und du siehst es nicht einmal. Weil du entweder deine Augen verschließt oder überhaupt nicht damit rechnest. Das hier war eine sehr berühmte Geigenspielerin. Sie heißt Lindsay Stirling. Die meisten haben sie überhaupt nicht wahrgenommen. Sie waren so sehr mit ihrem Alltag in ihrer U-Bahn beschäftigt, dass sie gar nicht gemerkt haben, dass hier jemand in ihr Alltag gekommen ist, für die man im Normalfall Hunderte von Euro bezahlen muss, damit man eine Karte ergattert. Unter anderen Umständen hätte sie woanders gespielt. dann hätte sie Jubel ausgelöst und hätte Massen begeistert. So kann es uns auch gehen. Manchmal ist es vielleicht tatsächlich so, dass der König Jesus in unseren Alltag kommt und wir sind so beschäftigt, dass wir ihn gar nicht erkennen. Oder seht ihr ihn hier? Normalerweise ist er verkleidet und wir nehmen ihn gar nicht wahr. Guten Morgen. Wie fühlt es sich denn so an als Hirte?
Es ist hart.
Es geht ins Kreuz.
Ja, vielen Dank für die Deko. Finde ich total super. Ja, hart schon seit 9:30 hier aus. Ja, dieses Video hat uns einfach etwas Mut machen sollen, mit Jesus im Alltag zu rechnen. Und ihr als Hirten, ihr habt ja auch schon Jesus im Alltag erlebt, oder? Ja? Da schauen wir gleich mal rein, was so zumindest von eurer Spezie mitgeschrieben wird. So vor 2000 Jahren, das gucken wir uns gleich mal an. Aber meine Frau und meine Tochter, die waren heute Morgen auch im Stall. Und wenn ich mir das so anschaue, Sandra, bei dir sieht es ja recht gemütlich aus. Bei uns heute Morgen im Stall, das war ein bisschen anders. Also da zieht man dann Gummistiefel an, man wartet durch den Schlamm durch. Die Pferde, die da stehen, die haben das Stroh etwas umgearbeitet. Das ist relativ feucht, durchmatscht. Es riecht auch etwas nach sehr, sehr gutem Dünger. Und ich vermute mal, die Hirten damals waren es auch gewohnt, dass es nicht ganz so sauber da abgeht und nicht ganz so rein. Ne? Und die haben sich auch eher mal schmutzig gemacht. Und Marcel, wenn ich so deine Schuhe so anschaue, ne? Also da, wenn jemand Lust hat auf den Dienst, dann könnt ihr hier noch den Schuhputzer machen. Stimmt. Ja, lasst uns doch mal reinschauen in die Weihnachtsgeschichte. Und vielleicht, Sandra, magst du das als Hirte mal kurz vorlesen? Wir zeigen es uns hier an. Ist ja deine Geschichte.
In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen: Ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen: Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem, wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die verrutscht. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten
sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde.
Vielen Dank. Ja, Gott kommt in die Welt der Hirten. Gott kommt in eine Umgebung, wo auch die Hirten ihn nicht erwartet hätten. Gott kommt in ihre Welt. Gott kommt auch in deine Welt und er kommt auch in meine Welt. Die Hirten hätten Gott natürlich dort erwartet, wo ihn eigentlich alle erwartet hätten. Im Tempel, bei den Priestern, vielleicht auch in einem Königspalast, aber mit Sicherheit nicht in diesem dreckigen Stall. Sie hätten mit Sicherheit nicht die Engel erwartet, die ihnen irgendwas singen und erzählen, geht in den Stall. Wenn der gesagt hätte, geht doch irgendwo in den Tempel, ja. Aber nee, geht in den Stall. Dort, wo sie sich heimisch fühlten. Meine Frage, ich habe mich dauernd, als ich den Text gelesen habe, gefragt, warum gerade Hirten? Könnt ihr mir das beantworten? Warum Hirten? Warum Hirten?
Sie führen die Schafe?
Ich sage euch mal was zu den Hirten. Offensichtlich habt ihr genauso wenig eine Antwort drauf wie ich und ich habe bis heute noch keine Antwort. Zumindest, ich kann mir welche zusammenreimen. Aber Hirten waren eigentlich Beduinen. Die waren immer auf der Weide unterwegs. Die haben als gesetzlos gegelten. Die waren Tierhüter. Geistlich gesehen waren sie von der übelsten Sorte. Die hatten nicht mal ein Zeugenrecht. Warum also gerade Hirten? Und ihr seid ja nicht die Einzigen. Ja? Ihr habt ja Mose, Jakob, Aaron, David, Amos. Oh, Entschuldigung. Ich brauche immer zu viel Platz auf der Bühne. Ich gehe mal hier ein bisschen rüber. Ich hoffe, es ist schon alles okay. Ja. Es könnte vielleicht sein, dass Gott Hirten gewählt hat, weil sie eine Art Superspreader waren. Könnt ihr mir gut vorstellen. Da hieß es ja vorher auch, ihr seid überall hingegangen und habt allen erzählt. Also kontaktfreudig seid ihr gewesen. Aber ich glaube auch, er möchte uns einfach zeigen, keiner ist geringer als ein Hirte. Und du bist auch nicht zu gering, als dass Gott in dein Leben kommen könnte. Und ich denke, er möchte uns auch sagen, hey, auch heute rechne ich mit den Leuten, die keinen großen Namen haben. Und wir wissen, wir haben es vorher aufgezählt, Gott hat schon immer mit denen gerechnet, die keinen großen Namen hatten. So ist Amos. Auch David, das war der Letzte, den man Samuel vorgestellt hat. Und seit Weihnachten wissen wir es ganz genau und da fällt es uns ganz besonders auf, dass Benachteiligte Bevorzugte werden, dass Randfiguren plötzlich Hauptfiguren werden und dass Verlierer Gewinner werden. Wenn wir uns jetzt so reinversetzen, wenn wir jetzt die Hirten wären, damals, und zu uns würden so ein paar Engel kommen und sagen, geht hin, dann habe ich ja als guter Mensch immer zwei Möglichkeiten. Entweder ich denke nach und bleib sitzen, oder aber ich folge einfach diesem Aufruf und ich gehe tatsächlich hin. Ich meine, mal ganz ehrlich, die hätten sich ja auch denken können, wir sind ein bisschen benebelt vom Rauch, das mit den Hirten hat gar nicht so recht stattgefunden. Oder aber, sie haben vielleicht einen aus Afghanistan dabei gehabt, wo sie gesagt haben, das, was der ins Feuer reingeschmissen hat, das hat uns vielleicht ein bisschen benebelt. Oder auch einer aus den Niederlanden, ich weiß es nicht. Aber sie haben sich darauf eingelassen, was zu wagen und eben auch sich zu überzeugen, dass der Engel Wahres gesprochen hat. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den können wir für uns auch mitnehmen. Wenn Gott kommt, dann heißt es meistens auch, er kommt in unsere Komfortzone rein und erwartet von uns, dass wir uns zumindest in die Lernzone begeben, dass wir rausgehen aus dem Alltag, dass wir bereit sind, Schritte zu gehen, dass wir bereit sind, Schritte zu wagen, dass wir bereit sind, irgendwo hinzugehen, wo wir sonst vielleicht auch nicht hingehen würden, Weil nur dann können wir auch tatsächlich ihn erfahren. Und ich denke, das ist auch der Unterschied zwischen Tradition und Glaube. Gehen wir nochmal hier zurück zu den Hirten. Die religiösen und Sitten eurer Kultur, die habt ihr auch kannt, oder?
Ja. Naja, die haben uns jetzt auch interessiert wahrscheinlich.
Nicht so arg interessiert? Oh,
als Hirte.
Auch nicht, aber zumindest kannt hat man es, gell? Aber weit weg davon, gell? Klar, die anderen sind in den Häusern, ihr seid ja draußen unterwegs. Aber gekannt hat man es. Und haben die so euer Leben beeinflusst?
Nein, nicht wirklich. Bei uns jetzt vielleicht weniger.
Warum? War ja eher so im Tempel dann, oder?
Ja, wir sind ein bisschen außerhalb gewesen von jedem bürgerlich guten Rahmen.
Und war das dann was persönlich und wichtig für euch? Hat das irgendwie was mit eurem Glauben zu tun gehabt? So dass sich euer Leben verändert hat. Hier so dieses ganze religiösen Sitten und so weiter und Riten. Nicht viel, ne? Die haben ja im Tempel stattgefunden. Macht nichts. Schon ein Live-Kino hier. Also ich bin mir ganz sicher, ich interpretiere es jetzt mal. Für mich war das auf jeden Fall klar. Gott war für die Hirten auf dem Feld, war der fern und unnahbar. Warum? Der war zugeordnet den Tempeln und den Priestern. Und die Priester im Tempel, die haben sich ja null für den Lebensstil von den Hirten interessiert. Das war denen scheißegal, waren ja sowieso gesetzlos. Ja? Aber jetzt kommen die Engel. Und die Engel laden die Hirten ganz persönlich ein, ganz persönlich Jesus im Stall an der Krippe zu begegnen. Und plötzlich wird aus dieser Tradition, wo man sagt, dem gehe ich, das löse ich mal, ich gehe jetzt dem nach, weil hier ein Wort zu mir kam, weil jemand zu mir gesprochen hat. Ne? Und plötzlich wird der religiöse Glaube ein ganz persönlicher Glaube. Und durch diese persönliche Begegnung hat sich auch das Leben der Hirten verändert, zumindest so viel erfahren wir, dass es so eine Wahnsinnsbotschaft war, dass sie überall hingegangen sind und das erzählt haben. Und das stellen wir relativ oft vor, da würde ich dich gern bitten, noch eine Folie einzublenden. Und zwar, wenn wir durch die Bibel durchschauen, dann sagt Hiob zum Beispiel, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Und dann kommt die Action vom Hiob. Hey, darum, Herr, widerrufe ich meine Worte. Ich bereue in Staub und Asche. Ich bereue heißt immer, ich bin bisher in die falsche Richtung gelaufen. Ich muss umdrehen. Ich bereue in Staub und Asche, ich bin falsch gelaufen. Das hat was bewegt. Bisher hat er nur was gehört gehabt. Bisher war es nur religiöser Glaube von ihm, für ihn. Jetzt ist es persönlicher Glaube. Und wie sieht es bei dir aus? Oder bei dir? Oder bei dir? Oder bei mir? Hast du Gott schon persönlich angenommen? Bist du noch in der Tradition? Oder hast du schon erfahren, dass Gott dir ganz persönlich begegnen möchte? Und dass er deine Welt ganz persönlich kennt, ganz gut kennt und dass er deine persönlichen Herausforderungen kennt und dass er mit deinen Gedanken vertraut ist. Hast du das schon erlebt? Hiob hat es erlebt, der Zachäus, ihr erinnert euch, dort ist Gott reingekommen in seine Situation, hat auch gesagt, hat Jesus eingeladen, ist hingegangen und hat gesagt, ich bezahle jedem, den ich betrogen habe, alles vierfach zurück. Es gibt auch Beispiele in der Welt, mir fällt da gerade einer der Liebherr-Erben ein, der war immer als Playboy unterwegs, hat schnelle Autos geliebt, hat viele Frauen gehabt und eines Tages beim Autorennen auf einer Bergstraße, ist er von der Straße abgekommen und schießt über die Klippe drüber und bleibt in einem Baum nach der Klippe hängen. Und er weiß genau, wenn der Baum nicht da gewesen wäre, wäre es jetzt vorbei gewesen. Und plötzlich ist ihm vor Augen gekommen, was wäre gewesen, wenn ich jetzt tot wäre. Und er hat sich aufgemacht. Er hat gespürt, Gott spricht hier ein letztes Mal in seine Situation rein. Kehr um. Und er ist umgedreht. Ist ein gläubiger Mann und gibt Vorträge. Oft kommt aber auch Gott ganz sanft und ganz leise in unser Leben rein. Wie zum Beispiel beim Elisa, da wird es auch so beschrieben. Oder wenn ich zum Beispiel dran denke an Simeon. Von ihm wird kurz nach dieser Geschichte geschrieben. Simeon, ein alter Mann, saß dort in Jerusalem mit einer Verheißung, dass er den Retter sehen wird. Es steht nicht drin, wie lange er dort saß oder wie lange er schon gewartet hat. Es steht nur drin, er war ein alter Mann. Und irgendwann hat er den, spricht der Geist zu ihm. Ich frage mich ja, wie das geht. Ich habe das selber zwar auch schon erlebt, dass ich plötzlich weiß, das muss ich jetzt tun, aber wie das funktioniert, keine Ahnung. Aber plötzlich weiß der Simeon, ich muss in den Tempel gehen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, auch damals musste jeder Jude eigentlich einmal im Jahr in so einen Tempel gehen. Ich weiß nicht, wie viele Juden es da gab. 10 Millionen vielleicht? Dann wären das runtergerechnet 30.000 Mann pro Tag, die durch so einen Tempel durchlaufen. Und dann geht der Simeon dorthin und geht auf ein Kind zu, das dort war, was Jesus war, und er wusste vom Geist, das ist der Gesalbte, das ist der Herr. Wie irre ist denn das? 30.000 Leute. Und ich gehe gerade irgendwo, das war ja nichts Besonderes, dieses Kind. Das war ja nicht das einzige Kind, wo dort war. Die sind alle zum Segnen dorthin gebracht worden. Und genau dieses Kind, genau an dem Tag, er weiß, das ist es. Und geht dorthin und gibt Maria ein Zeichen und kriegt selber auch die Erfüllung, jetzt kommt der Herr auf die Erde. Oder ein letztes Beispiel, wenn ihr an die Frau denkt, wo ich das letzte Mal erzählt habe, ich fand es so anrührend, da liegt einer im Gulag in Russland und weiß genau, ich werde heute Nacht sterben, weil in dieser Gefängniszelle, wo ich liege, in Sibirien, also war keine Gefängniszelle, sondern es war ein Schuppen, in diesem Schuppen, wo ich liege, wo das Fenster kaputt ist, ist es so kalt, dass ich auf jeden Fall heute Nacht sterben werde. Und voller Verzweiflung schreit er zu Gott und tausende Kilometer entfernt hört diese Philippinen nachts diesen Schrei und sie wacht auf und sie weiß, ich muss für jemanden beten, der heißt Alexei. Mehr weiß sie nicht, aber sie geht diesem Drängen des Geistes, gibt sie nach, nimmt sogar ihren Hauskreis mit rein, betet für diesen Alexei und Monate später erfahrt sie über dieses Heft Open Doors, dass dieser Alexei jetzt tatsächlich freigekommen ist. Und dieser Alexei erfährt in dieser Nacht, wie die Wärme ihn durchströmt, weil jemand tausende Kilometer von ihm entfernt für ihn betet. So kommt Gott in unser Leben. So möchte Gott uns gebrauchen. So möchte Gott die Philippinen gebrauchen, aber auch dich und mich, auch gerade jetzt in dieser schwierigen Situation für viele von uns. Ein letztes noch ganz persönliches Beispiel vielleicht, hat sich in Lehrensteinsfeld abgespielt, aber fand ich wunderbar. Eines Morgens macht eine Frau ihren Laden auf und sie verkauft gewisse Waren, die man sehr früh verkauft, und plötzlich steht ein Typ vor ihr, ein Berg von einem Mann, tätowiert von oben bis unten, lange Haar, Rockerkutte, und sie denkt, scheiße, der will sicher meine Kasse. Und der Typ wirkt noch völlig verwirrt und sie kriegt Angst und sagt dann noch, ey, ich weiß gar nicht, was ich hier drin eigentlich soll. Was mache ich hier eigentlich? Und plötzlich greift er in seine Jacke rein und holt das hier raus und gibt es weiter.
Das ist eine Bibel.
Und es stellt sich raus, es ist ein christlicher Biker und die Dame, die ich dann später kennenlerne, sagt sie mir, weißt du, ich habe mir immer Gedanken gemacht, Jesus im Alltag, Jesus im Leben, das, wie soll der wirken? Und er hat mir damals gezeigt, er hat mir die Bibel gegeben und hat gesagt, lies da drin, und ich habe viele Antworten gefunden darauf. Da hat auch jemand drauf gehört, was er tun soll. Er hat auf das Reden des Geistes gehört. Genauso wie Gott das auch von dir und mir gern möchte. Und wenn ich mich jetzt so im persönlichen Umfeld umschaue, mit Leuten rede, mit anderen Christen rede, dann habe ich manchmal so den Eindruck, dass doch viel Minderwert manchmal da ist, dass wir uns denken, ah, schau in den Spiegel rein. Wann hast du das letzte Mal in den Spiegel reingeschaut und hast gesagt, ich sehe aber toll aus. Gott hat mich wunderbar geschaffen. Ja, eher. Ja, wir brauchen, ja, wir denken, wir haben Minderwert, wir haben Menschenfurcht, wir werten uns teilweise ab und nehmen die Wahrheiten, die Gott uns zuspricht, gar nicht an. Und ich möchte euch einfach mal zum Abschluss noch ein Video zeigen und gar nicht viel dazu sagen, sondern ich möchte euch einfach mal die Größe Gottes zeigen. Es wird vielleicht nicht jedem von euch so gefallen, es kommt ganz drauf an, wie ihr gestrickt seid. Es geht 8 Minuten, also denkt nicht, oh, geht noch ewig und so, sondern lasst die 8 Minuten einfach mal auf euch wirken. Und zwar geht es um das Universum. Die Bibel schreibt über das Universum, dass es zur Ehre Gottes gemacht ist. Und sie schreibt auch drüber, dass eben Gott das Universum gemacht. Das heißt zum Beispiel im Jesaja 48, 30, meine Hand hat die Erde gegründet und meine Rechte hat den Himmel ausgespannt. Und als ich so in der Vorbereitung da saß, habe ich mich einfach daran erinnert, wie mich das immer fasziniert hat, diese Weite des Weltalls und auch immer diese Frage, was könnte danach noch kommen? Und ich möchte euch einfach mal mit reinnehmen in die Größe unseres Gottes. Und ihr müsst eins wissen, bevor wir das Video starten, weil sonst wird es noch länger gehen. Und zwar, wer weiß denn, wie groß die Erde ist? So. Was muss ich hier schon richtig kürzen? 1 Quadratmeter, ja, ist gut, da packe ich sie auch immer in meine Tasche rein, das machen wir auch gleich. Ja, so 40.000 Kilometer. Wie groß ist denn die Sonne? Ja, genau. Also die Sonne hat tatsächlich ungefähr eine Größe von, Augenblick, 1,348 Millionen Kilometer. Das ist 4-mal die Strecke von hier bis zum Mond. Na, so groß ist ungefähr die Sonne. Und Lichtgeschwindigkeit, wisst ihr das auch noch? Das ist die letzte Frage, die ich an euch stelle. Da, die Mathelehrerin. Oder Physik. Ne? Physik, ja. Was war das? Pro Sekunde, genau, das sind im Jahr 9,6 Billionen Kilometer. Und was wir jetzt machen in diesem Video ist, wir verringern den Maßstab um 1 Billion. Ja? Das heißt also, Andrea, jetzt brauche ich deine Hilfe. Wenn die Sonne, wie groß ist, 1,348 Millionen Kilometer und wir verringern die jetzt um den Maßstab 1 Billion, wie groß wird sie denn dann? Also die wird dann 1,39 Millimeter. Ihr seht sie hier ganz groß, ist so groß wie ein Salzkorn. Das ist jetzt unsere Sonne. Die Erde ist dann noch 0,0012 Millimeter groß. Das heißt, die sehen wir tatsächlich nur noch unter dem Mikroskop. Der Mars ist dann, fangen wir mal mit den Menschen an. Die Menschen sind dann 0,4 Millimeter weit geflogen bisher ins Weltall rein. Also auch das ist nicht sichtbar. Der Mars ist 4 Zentimeter entfernt. 4 Zentimeter ist ungefähr so viel. Okay. Und das ist jetzt der Maßstab, von dem wir sprechen, damit wir einfach mal auf uns wirken lassen, wie groß eigentlich unser Schöpfer ist.
Die Menschheit hat es in diesem Modell sagenhafte 0,4 mm weit ins Weltall geschafft. Mars ist jetzt 5,5 cm von uns entfernt. Neptun ist etwa 80 Mal so weit weg. Und Voyager 1 hat sich immerhin 21,6 Meter von uns entfernt. Als Hilfen für unsere Vorstellungskraft sind aber hier nur zwei Größen wirklich wichtig. Zum einen, die Sonne ist in diesem Maßstab etwa so groß wie ein Salzkorn. Und zum anderen, die Entfernung, die das Licht innerhalb eines Jahres zurücklegt, also ein Lichtjahr, beträgt rund 9,5 Kilometer. Machen wir also unseren ersten Schritt hinaus in den interstellaren Raum. In einem Radius von 10 Lichtjahren finden wir neben der Sonne 11 weitere Sterne. Stellt euch eine Kugel vor mit einem Durchmesser von 200 Kilometer. Verteilt darin 12 einzelne Salz- oder Sandkörnchen und ihr habt eine gute Idee davon, wie leer das All um uns herum tatsächlich ist und wie groß die Abstände zwischen den einzelnen Sternen sind. Unser allernächster Nachbar ist Proxima Centauri, ein roter Zwerg, nur etwa ein Siebtel so groß wie unser Heimatstern. Seine Entfernung beträgt 4,24 Lichtjahre, was in unserem Modell rund 40 Kilometer entspricht. Proxima Centauri bildet zusammen mit Alpha Centauri A und B ein Dreifachsternsystem und umkreist die beiden einmal alle 591.000 Jahre. Im August 2016 wurde in seiner Umlaufbahn die Existenz eines Planeten mit mindestens 1,3 Erdmassen bestätigt. Hier eine künstlerische Darstellung der Aussicht, die sich uns von seiner Oberfläche aus bieten könnte. Wir setzen unsere Reise fort hin zu einem weiteren interessanten Nachbarn, dem Doppelsternsystem Sirius A und B. Sirius A ist der hellste Stern an unserem Nachthimmel. Seine Entfernung beträgt 8,6 Lichtjahre. In unserem Modell der salzkorngroßen Sonne entspricht das rund 81 Kilometer. Obwohl nur etwa 1,7 Mal so groß, ist seine Leuchtkraft 25-fach so stark wie die der Sonne. Sein Begleiter Sirius B ist ein weißer Zwerg, also ein Stern am Ende seines Lebenszyklus. Dadurch ist er aber auch sehr massereich. Obwohl nur so groß wie die Erde, ist er doch 300.000 Mal schwerer. Aber wir müssen weiter und vergrößern unsere Ansicht jetzt um den Faktor 25. Was ihr seht, ist unsere kosmische Nachbarschaft in einem Radius von 250 Lichtjahren. Abgebildet sind hier nur die 1500 hellsten Sterne in dieser Entfernung. In unserem Maßstab 1 zu einer Billion entspricht dies einem Gebiet mit dem Durchmesser von 4700 Kilometer, wie auf dieser Karte dargestellt. In der Mitte befindet sich, wohlgemerkt, unsere nur salzkorngroße Sonne. Innerhalb dieses Radius finden wir beispielsweise Aldebaran, ein Doppelsternsystem in etwa 67 Lichtjahren Entfernung. In unserem Modell entspricht das rund 630 Kilometer. Aldebaran ist ein roter Riesenstern der Spektralklasse K5. Sein Durchmesser übertrifft den der Sonne um das 45-fache und seine Leuchtkraft ist 150 Mal so stark. Er erreicht damit Platz 14 der hellsten Sterne an unserem Nachthimmel. Doch zurück zu unserer Sternenkarte. Wieder vergrößern wir den Ausschnitt unserer kosmischen Umgebung, diesmal um den Faktor 20. Nun können wir bereits die ersten Spiralarme unserer Galaxie erkennen. Unser Sonnensystem befindet sich im Orionarm, ein kleiner Nebenarm zwischen dem großen Sagittarius und dem Perseusarm. Wir überblicken nun eine Region, die sich über etwa 10.000 Lichtjahre erstreckt. In unserem Modell sind das rund 95.000 Kilometer. Legen wir gedanklich wieder unsere salzkorngroße Sonne in die Mitte, entspricht das markierte Gebiet dem Ausschnitt der Sternenkarte. In diesem Umkreis befinden sich etwa 600 Millionen Sterne. Der hellste davon ist Rho Cassiopeia, ein seltener gelber Hyperriese, der etwa 500.000 Mal so hell leuchtet wie unsere Sonne und den 450-fachen Durchmesser besitzt, was selbst in unserem Maßstab 62 cm entspricht. Dennoch ist er an unserem Nachthimmel aufgrund seiner großen Entfernung ein eher unscheinbarer Stern. Ein internationales Astronomenteam hat Rho Cassiopeia im Jahr 2003 als den besten Kandidaten für eine baldige Supernova-Explosion bezeichnet. Da sein Licht tausende Jahre zu uns unterwegs ist, ist dies wahrscheinlich sogar bereits geschehen. Wenn es uns erreicht, wird er auf jeden Fall als hellster Stern am Himmel aufleuchten und sogar am Taghimmel zu sehen sein. Wieder vergrößern wir den Ausschnitt unserer Karte um den Faktor 10. Nun sehen wir unsere Heimatgalaxie, die Milchstraße, als Ganzes. Unser Sonnensystem umkreist das Zentrum mit einer Geschwindigkeit von etwa 220 km pro Sekunde und benötigt für einen vollständigen Umlauf zwischen 220 und 240 Millionen Jahre. Die ersten Radiosignale, die wir als Menschheit ausgesendet haben, sind bis heute gerade einmal so weit gekommen. Und 99% der Sterne, die du in einer klaren Nacht am Himmel siehst, befinden sich in diesem Radius. Nach heutiger Schätzung besteht die Milchstraße aus 100 bis 300 Milliarden Sternen und ihre Ausdehnung in der galaktischen Ebene beträgt etwa 100.000 Lichtjahre. In unserem Modell entspricht das rund 950.000 Kilometer oder 2,5-mal die Entfernung Erde-Mond. Obwohl wir mit 1 zu einer Billion einen denkbar großen Maßstab gewählt haben, wird es für unsere Vorstellungskraft bereits jetzt schwierig, sich auch nur die ungeheure Größe unserer eigenen Galaxie vorzustellen. Dennoch wagen wir den nächsten Schritt und vergrößern unsere Karte noch einmal um den Faktor 80. Wir sehen nun die lokale Gruppe, eine Ansammlung von rund 50 Galaxien, zu der auch unsere Milchstraße gehört und nach Andromeda die zweitgrößte Galaxie dieser Gruppe bildet. Das Gebiet, das wir jetzt betrachten, besitzt einen Durchmesser von etwa 8 Millionen Lichtjahren. In unserem Maßstab gerechnet sind das über 75 Millionen Kilometer oder etwa 1,5-mal die Entfernung Erde-Mars. Aber wir zoomen noch weiter hinaus und erkennen, dass auch die lokale Gruppe nur ein kleiner Teil einer noch viel größeren Galaxienansammlung ist, dem sogenannten Virgo-Superhaufen, mit einer Ausdehnung von etwa 150 bis 200 Millionen Lichtjahren. Und spätestens jetzt müssen wir feststellen, dass auch unser Maßstab 1 zu einer Billion nicht mehr ausreicht, diese Größenordnungen für unseren Verstand begreifbarer zu machen. Dabei haben wir das Ende noch nicht einmal erreicht. Wir erweitern unsere Übersicht erneut und sehen jetzt, dass selbst der enorme Virgo-Superhaufen nur einen Teil einer noch viel größeren Struktur bildet, nämlich dem des Laniakea-Supergalaxienhaufens, der einen Durchmesser von 520 Millionen Lichtjahren besitzt. Umgerechnet für unsere salzkorngroße Sonne entspricht das einer Entfernung größer wie die zwischen Sonne und Neptun, beinahe 5 Milliarden Kilometer. Wir beenden unsere Reise, indem wir ein letztes Mal unsere Ansicht vergrößern und sehen nun die Gesamtstruktur des beobachtbaren Universums mit seiner Ausdehnung von 93 Milliarden Lichtjahren und seinen nach jüngeren Schätzungen mehr als 2 Billionen Galaxien. Dies in unser Modell umzurechnen, macht natürlich kaum noch einen Sinn, denn das Ergebnis von rund 880 Milliarden Kilometer übersteigt unsere Vorstellungskraft bei weitem. Dennoch hoffe ich, dass dir das Video zumindest ein wenig dabei helfen konnte, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie ungeheuer groß der Kosmos ist, der uns umgibt. Und vielleicht hilft dir der Gedanke daran, wenn du dich das nächste Mal ärgerst über den Vordermann an der Ampel, der bei Grün nicht schnell genug losfährt, über eine zu lange Warteschlange an der Kasse im Supermarkt oder über all die anderen, kleineren Sorgen und Probleme des Lebens, diese nicht allzu ernst zu nehmen und sie stattdessen in den richtigen Maßstab zu setzen.
Ja, danke. Danke für eure Geduld und ich denke einfach, das darf uns zeigen, wie groß Gott ist und ich möchte noch beten und vielleicht möchte die Band auch noch hochkommen und ihr singt noch ein Lied mit uns. Ihr habt vorher so ein schönes gesungen, mein Gott ist größer, aber auch Licht dieser Welt. Ich finde, beides trifft es ganz gut. Mein Gott ist größer, da haben wir vorher aufgezählt, was Gott alles kann. Hey, und das Wichtige für uns ist doch, Gott kann das auch in unserem Leben tun. In deinem Leben und in meinem Leben. Gott hat uns immer gezeigt, im Alten Testament, im Neuen Testament, er ist größer als alles, er kann alles tun. Und er will in dein und mein Leben reinkommen. Er will Beziehung haben. Er will Gemeinschaft haben. Und er möchte uns verwenden, so wie er die Hirten verwendet hat, um das Wort weiterzugeben, wie er den Hirten gezeigt hat. Auch ihr, obwohl ihr als gesetzlos geltet, in meinem Reich seid ihr was wert. Ihr seid sogar die Auserwählten, die gute Nachricht weitergeben sollen, die als erstes den Heiland sehen sollen. Und der Heiland hat auch gezeigt, unser Herr Jesus, dass er eben nicht ein Hotelbett braucht, sondern dass er auch in den Stall kommen kann, wo Dreck ist, wo es wahrscheinlich unangenehm riecht, wo die Hirten sich wiederum daheim fühlen, die eigentlich deswegen ausgestoßen worden sind, weil sie eben etwas gerochen haben und auch ja, als nicht würdevoll gegolten haben, als Beduinen. Ich glaube, die haben nicht mal einen Namen gehabt. Ich war total überrascht, dass David einen Namen hat. Ich dachte eigentlich, ich habe das mal irgendwo gelesen, dass Hirten eigentlich zumindest zur Zeit Jesus keinen Namen hatten. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich habe es nur mal gelesen. Aber es begeistert mich jetzt auch gerade wieder, jetzt vor Weihnachten, dass dieser große Herr, der jeden Stern mit Namen kennt, jeden dieser 2 Billionen Sterne einzeln benannt hat, der das Universum erschaffen hat, für dich und für mich, für seine Ehre. Es begeistert mich, dass er in unser Leben kommen möchte. Dass er sich für dich und für mich interessiert und dass er dich und mich gebrauchen möchte. Ja, und dafür will ich dir danken. Ich will dich loben und preisen dafür und ich will dich bitten, dass du unser Herz auch einfach bereit machst. Und ich bitte dich für uns, dass wir uns bereit machen lassen. Du hast wirklich alles gegeben. Und wirbst mit allem, was ich mir vorstellen kann, um unsere Zuneigung haben. Dafür will ich dich loben und preisen. Ich würde sagen, ihr singt noch mit uns ein Lied. Ja? Danke.
Deine Schönheit lässt Amen. Ja. So gut. Vielen Dank dir, Charlie. Vielen Dank euch Hirten und vielen Dank euch Band und Technik. Applaus.